Beate und Martin, wie ihr zugesagt habt, hier dabei zu sein, da war ich richtig begeistert, weil ich wusste, Gott hat in eurem Leben so viel bewirkt und wenn ihr das schafft, den aufs Herz zu legen, wow, dann wäre das richtig gut. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, ihr seid Menschen nach dem Herzen Gottes. Das ist ein großes Titel.
Ja, hoffentlich. Das war schön. Wir sind das.
Weil ihr seit eure Jugend an mit Jesus unterwegs seid und das gelebt habt. Ihr wohnt in der Nähe von Vancouver, in Kanada. Und vielleicht könnt ihr uns kurz so mit hineinnehmen, in ein bisschen so in eurem Lebenslauf, damit wir so eine Vorstellung haben, wer ihr seid.
Ja, wir leben in Kanada, etwa eine Stunde östlich von Vancouver. Der Grund, warum wir dort sind, ist, weil wir für die Hutter in Nordamerika eine Bibelübersetzung machen. Und von dort aus können wir auch gut bei den Dawawas weiterarbeiten, die in Papua-Neuguinea. Ja, was uns nach Kanada gebracht hat, waren die Hutter. Und wir sind halt hauptsächlich noch Bibelübersetzung beschäftigt. Ich bin zusätzlich auch noch Translation Consultant. Das heißt, ich arbeite auch für andere Übersetzungsprojekte rund um den Globus. Und die Beate macht noch was anderes.
Ja, ich bin in der Friedensstifterarbeit und ich durfte auch schon hier bei euch sein und Kurse halten. Ist da jemand da, der mitgemacht hat? Ja, schön. Ihr fragt euch sicher, hat die Missionarin nicht genug Arbeit? Musst du noch was Zusätzliches machen? Nein, so weiß ich nicht, aber ich verrate euch ein Geheimnis. Als wir nach Papua kamen, waren wir auf vieles vorbereitet. Andere Kultur, andere Sprachen. Wir wussten, wir mussten uns umstellen. Es wird ein geistlicher Kampf sein. Worauf wir nicht vorbereitet waren, waren die vielen Konflikte unter den Missionaren. Wisst ihr, Missionare sind Leute wie alle anderen auch. Da gibt es Konflikte und das Traurigste war zu sehen, dass Missionare wegen ungelösten Konflikten wieder heimgegangen sind. Nicht, weil die Lebensumstände so schwierig waren. Und dann mussten wir alle einen Kurs durchlaufen, weil wir so viele Konflikte hatten. Und ich dachte erst, das brauche ich doch gar nicht. Ich bin so friedliebend. Und Gott hat mich so angerührt und mir gezeigt, dass da nicht vergeben, also dass ich da etwas in mir noch hatte, wo ich anderen nicht vergeben wollte. Und das hat mich dann gepackt und er hat mich auf den Weg geschickt und seitdem bin ich in der Friedensstifterarbeit tätig. Und jetzt darf ich das sogar anwenden bei den Hutterern, was wirklich ein Wunder ist.
Dankeschön, Beate. So, ich habe diesen Prozess, 20 Jahren wart ihr in Papua-Neuguinea, jetzt bei den Hutterern. Habt einfach viele Wunder erlebt, gesehen, wie Gott Türen aufmacht. Und ich bin einfach gespannt, auch von euch zu hören. Und ich würde gerne noch mit euch beten oder für euch beten jetzt in dem Gottesdienst. Vater, ich habe so eine Sehnsucht und bitte, dass du schenkst, dass das, was genau was weitergeben, die Herzen heute berühren. Und ich bitte auch, dass du schenkst, dass Leute sich Gedanken machen zum Thema Mission, zum Thema selber hinausgehen, selber ihr Leben für dich geben, Herr. Und so segne jetzt die Predigt, das, was wir hören, und dass es dir zur Ehre dient. Amen.
Amen.
Gott segne euch.
Vielen Dank. Ja, es war richtig, dass wir schon viele Jahre draußen sind, der Mission. Heiß hier. Aber wir können das nicht machen ohne euch. Und ich glaube, da wäre auch mal einfach angebracht, Danke zu sagen. Denn ihr unterstützt uns schon sehr lange. Wir kamen ja in diese Gemeinde oder wurden, der Kontakt zur Gemeinde kam ja durch Schanowskis, mit denen wir zusammen in der Bibelschule waren damals in den 80er Jahren. Und seither seid ihr mit uns auf dem Weg. Und all das, was da draußen passiert, die Bibelübersetzung, die Menschen, die da zum Glauben kommen und sich von Geistern lösen oder auch bei den Hutterern, da erzähle ich nachher noch ein bisschen was, das ist auch euch zu verdanken, das steht auch auf eurem Konto, ne? Weil ihr ermöglicht uns, dass wir rausgehen können und dort bleiben können. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ja, es gibt heute keine Predigt, wie angekündigt wurde, sondern was wir machen wollen, ist einfach uns konzentrieren auf das Vertrauen in Gott. Gestern Nachmittag waren wir ja hier draußen da im Café und konnten ein bisschen von den Hutterern erzählen und von Dawawas und was da so alles läuft. Und heute soll es darum gehen, weil wir so viele Dinge erlebt haben, die nicht nur positiv waren, sondern auch oft negativ, ja, und schwierig. Wie können wir das machen, dass wir Gott weiterhin vertrauen? Und da habe ich diesen Vers, den haben wir neu übersetzt. Steht er da? Da ist er. Kümmert ihr euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit, dann kümmert er sich um alles andere. Und das ist ja ein bekannter Vers. Und den liest man so und dann denkt man auch, ja klar, das ist richtig gut. Wir trachten nach dem Reich Gottes und er macht dann den Rest. Machen wir, Herr, und dann sind wir unterwegs. Und dann merken wir aber ziemlich schnell, also uns ging das so damals, dass wir den Vers immer umgedreht haben. Wir haben uns erst immer um alles andere gekümmert und dann getrachtet nach dem Reich Gottes. Also nicht immer, aber sehr häufig. Das war immer so die Versuchung. Ja, wenn man dann unterwegs ist, wir haben ja sehr jung angefangen, wir hatten noch keine Gemeinde hinter uns, alle unsere Freunde, das waren selber noch Schüler und Studenten, keiner konnte uns finanziell unterstützen und da haben wir uns immer Gedanken gemacht, ja, wie wird das nur, woher kriegen wir das Geld und können wir das überhaupt und wo sollen wir hin und dann gibt's Probleme draußen. Beate hat schon ein paar Sachen angedeutet und dann haben wir irgendwann mal gemerkt, nee, das muss andersrum sein, trachtest du erst nach dem Reich Gottes und er macht das dann. Und so haben wir das auch erlebt, dass Gott einfach da ist und viele Sachen macht für uns und wir brauchen uns da gar nicht drum kümmern. Er ist derjenige, der die Arbeit macht und wir dürfen einfach mitmachen. Und so sehen wir das heute. Ja, wir kommen da nicht und sagen, Gott, wir haben da ein Programm, hier 5 Punkte, segne doch mal. Wir fragen eher, Herr, wo bist du unterwegs? Was machst du denn? Und Herr, dürfen wir da auch mitmachen? Und dann braucht er uns. Und da können wir lernen, ihm zu vertrauen. Jetzt Vertrauen, da wollte ich ein paar Sachen sagen. Was ist das überhaupt? Ich habe das immer früher falsch verstanden. Ich glaube, beide haben wir das eigentlich falsch verstanden gehabt. Vertrauen, wenn es so schwierig war im Leben oder schwierige Sachen waren, haben wir immer gedacht, ja, hieß es immer, du musst einfach dem Herrn vertrauen, der macht das schon. Und in Gedanken habe ich immer gemeint, ja klar, ich vertraue dem Herrn, dass das schon alles gut wird. In anderen Worten, ich vertraue, dass das alles so wird, wie ich mir das gerne vorstelle. Und wenn es dann nicht so wird, dann, ja, was ist denn jetzt? Ich habe doch Gott vertraut und so weiter. Nee, aber das ist nicht das Vertrauen, das gemeint ist. Vertrauen in den Herrn, dass er sich um alles kümmert, ist Vertrauen, dass er es so hinausführt, wie es ihm gefällt, zu seiner Ehre, sodass sein Reich gebaut wird. Seine Pläne sind viel höher als unsere, der weiß mehr. Und das ist das Vertrauen. Und dann kann man auch, wenn ich weiß, Gott hat alles im Griff, auch wenn es mal nicht so gut aussieht nach außen hin, dann kann ich vertrauen, dass Gott das alles macht. Er schreibt, er macht eine Geschichte. Er macht eine Geschichte hier und ich darf Teil dieser Geschichte sein. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir gelernt haben, dass man in Stürme, wenn man so durch die Stürme des Lebens segelt, oft ist Vertrauen, dass nicht nur um Vertrauen geht, wenn alles läuft, ja, wenn wir gesund sind, schöne Familie haben, ein Haus, dickes Bankkonto, Gemeinde, die für uns betet, ja, ab geht's. Vertrauen eben, wenn das alles auch nicht da ist und dann trotzdem weitergehen. Vertrauen in widrigen Umständen. Vertrauen, dass Gott es macht und uns durchführt. Und eine Bibelgeschichte, die ist mir da besonders ans Herz gewachsen, über die er in Bezug auf Vertrauen. Und das ist die Josefsgeschichte. Die kennt ihr ja alle, sehr bekannt. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie die Josefsgeschichte erzählt wird, der Josef, der wird hier nur positiv dargestellt eigentlich. Naja, fast, ja. Werden nie große Sünden von ihm erwähnt. Und der hat ja alles richtig gemacht. Dann wird er verkauft, wird versklavt, dann kommt er da in dieses Haus von Potiphar, ne, und er kennt ja eine Geschichte, die Frau, die will da mit ihm ins Bett und da widersteht er dann, hat er auch richtig gemacht. Was ist der Lohn dafür? Er wird ins Gefängnis geworfen. Dem ging es ja richtig dreckig, dem Josef. Der muss sich doch auch gedacht haben, Herr, was ist denn eigentlich los hier? Ich mache hier alles richtig und ich bin dir treu und gehorsam und hast du es überhaupt mitgekriegt, Herr? Und der Herr hat mir doch alles mitgekriegt. Und der Josef, der hat es auch gewusst im Herzen. Und später sagt er das, ich möchte es mal vorlesen. Ihr kennt es ja, wenn dann später die Brüder zum Josef kommen, ja, wo er dann Herrscher über Ägypten ist. Und die haben dann alle Angst, haben gedacht, oh, was passiert jetzt? Rächt er sich an uns, der Josef? Und dann sagt der Josef zu seinen Brüdern, habt keine Angst, und sagt er folgenden Satz hier. Nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Ihr zwar, liebe Brüder, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott hatte beabsichtigt, das Böse zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, und ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, manchmal antwortet Gott nicht, indem er unsere Umstände ändert, sondern er gibt uns Gnade in den Umständen, ihm zu vertrauen. Und das hat der Josef gemacht, und das gefällt mir so an der Josef-Geschichte, ja, dass er all das Böse, das ihm passiert ist, dass er das aus einer ganz anderen Perspektive sieht und sagt, nee, das wart gar nicht ihr, ja, das Böse, das ihr mir angetan habt. Gott hat das gemacht und er hat mich hierher gebracht. Und dann, wenn man sich das mal überlegt, was dann daraus geworden ist, ja, biblisch-theologisch gesehen mal, da ist ja dann die ganze Heilsgeschichte hängt ja da dran. Durch Josefs Gehorsam kam dann erstmal zum Überleben des Volkes, dann kam der Exodus, dann kam Moses, dann kam David, dann kam Jesus. Alles fing da an, wo der Josef gehorsam war und Gott vertraut hat in widrigen Umständen. Und so kann das uns oft auch gehen, dass wir in widrigen Umständen Gott vertrauen, nicht wissen, was ist eigentlich los, was macht Gott, und dass wir das vielleicht erst in der Ewigkeit mal sehen werden, was Gott da alles geschaffen hat. Manchmal dürfen wir hier in diesem Leben schon so kleine Glimpse kriegen, aber in der Ewigkeit werden wir mal verstehen, wie das alles, diese ganzen Puzzleteile, auch die positiven und die negativen, wie die alle zusammenpassen, ein wunderbares Bild machen zur Ehre und zur Verherrlichung von Namen Gottes. Vertrauen. Aber wie macht man das jetzt, das Vertrauen? Das ist ja alles schön gut, wenn man das weiß. Und da ist uns persönlich was mal gekommen, und zwar durchs Bibellesen. Es gab mal eine Zeit, da habe ich persönlich so einen persönlichen Bibelleseplan gehabt, wo ich immer einen Teil vom AT gelesen habe, Teil von Psalmen und Sprüche und Teil vom NT jeden Tag. Und da war es mal so, dass eines Tages die Geschichte von, also der Psalm 103 dran war und die Geschichte im Josua 4. Und da kam uns ein Gedanke, wie wir das auch machen können, dass wir das Vertrauen immer vor unseren Augen haben. Und zwar Psalm 103, da ist Vers 2, da ist: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und im Josua, die Geschichte, das ist die Geschichte, die lese ich jetzt nicht vor, sonst wird das alles zu lang, ne? Wo Gott zu Josua sagt, also wenn ihr über den Jordan gegangen seid, dann möchte ich, dass du 12 Leute aussuchst von jedem Stamm, die sollen dann hergehen und einen Stein holen aus dem Jordan und die dann die Steine aufstellen. Und das sollen dann Gedenksteine sein für zukünftige Generationen. Wenn die Kinder dann fragen, ja, was sollen diese komischen Steine da? Dann könnt ihr ihnen sagen, von den großen Taten Gottes erzählen, wie Gott euch gerettet hat und über den Jordan geführt, aus Ägypten rausgeführt hat. Und er hat diese Steine aufgerichtet. Dann haben wir gedacht, das machen wir auch so. Wir haben schon so viel mit Gott erlebt und das verschwindet aber immer wieder so in Gedanken. Wir machen uns auch jetzt Gedenksteine. Und da haben wir das Gedenksteinregal angefangen aufzubauen. Und da ist es. Da sind lauter so kleine Dinge drauf. Und da jedes Mal, wenn wir was Besonderes mit Gott erlebt haben, dann haben wir gesagt, dann haben wir da irgend so ein kleines Spielzeug hingestellt, ja, oder irgendwas, das uns daran erinnert. Und wenn mal schlechte Zeiten sind, dann gehen wir an das Gedenksteinregal und erzählen uns gegenseitig, ach, weißt du noch hier, diese Ölgeschichte, die habe ich gestern erzählt, ja, da hängt noch so ein Pendel dran, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Machen wir vielleicht nachher in der Freizeit, erzählen wir privat. Und das hilft uns, immer wieder zu erinnern, was Gott getan hat. Und das möchten wir auch so weitergeben, diese Gedenksteine, dass er das auch macht. Vielleicht nicht auf dem Regal, kann man auch im Buch machen oder so. Wir finden das sehr hilfreich, weil das ist dann immer so präsent vor Augen. Und da vergisst man nicht, was Gott alles gemacht hat. Und da wollen wir jetzt einfach so ein paar Dinge erzählen. Normalerweise machen wir das so, wenn wir mehr Zeit haben, dann bringen wir diese Dinge mit. Und dann können die Leute hier, die unten sitzen, sagen, ja, erzähl mal die Geschichte oder erzähl mal die Geschichte. Und dann erzählen wir einfach. Ne? Aber das geht ja heute nicht, weil sonst kommen wir da nicht hin. Und da haben wir uns jetzt mal ein paar Geschichten ausgesucht und da wollen wir euch jetzt ein paar Sachen mal erzählen, was Gott getan hat.
Genau. Wir haben uns 4 Geschichten herausgegriffen. Ihr seht, unser Gedenksteinregal ist sehr voll, obwohl da noch gar nicht alle Gegenstände drauf sind und all den großen Dingen, die wir mit Gott erlebt haben. So, 2 sind von den Dawawas, wo wir 20 Jahre im Urwald gelebt haben, und dann 2 Geschichten, die wir bei den Hutterern erlebt haben in Nordamerika, wo wir jetzt auch schon lange Zeit sind. Ja, wenn ihr ganz oben hinguckt, oben rechts im Bild, dieses große Messer, Buschmesser nennt man das in Papua-Neuguinea, eine Machete. Als wir zu den Dawawas gingen, das war schon sehr exotisch, sehr primitiv. Es war erstmal ganz schwierig, da überhaupt hinzukommen, weil es hatte so geregnet. Da mussten wir 40 Mal den Fluss überqueren. Wir sind dann mit einem Traktor da hochgefahren und das war schon sehr, sehr abenteuerlich. Und dann wiesen sie uns so eine Buschhütte zu, haben wir jetzt keine Bilder dabei, aber vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, mitten im Urwald, abgeschnitten von der Außenwelt. Dann schliefen wir in der Buschhütte. Nachts, die stand leer, und unter unserem Moskitonetz zusammen mit unseren beiden kleinen Kindern, und die Ratten sind uns um das Moskitonetz rumgelaufen. Wir haben schon gedacht, wo sind wir da gelandet? Und hier sollen wir bleiben. Und am nächsten Morgen stand plötzlich ein ganz wild aussehender Mann vor der Tür, hatte eine große englische King James Bibel am Arm, in der Hand, 3 Apostel. So stellte er sich vor, ich bin der Zauberer hier, der konnte ein bisschen Englisch gebrochen, das sind meine 3 Apostel, und er hat ein großes Messer in der Hand, dieses Messer, genauso ein Messer, und sagte zu Martin, ich komme hier, um dich zu testen. Oh, sagte Martin, also mir wäre es lieber, du würdest mich nicht testen. Der Mann sagte, keine Sorge, es bin nicht ich, der dich testet und das Buschmesser schwingt, sondern es ist der unsichtbare Mann, der immer bei mir ist. Und uns war dann gleich klar, dieser Mann ist besessen. Und Martin fing dann an, den Dämonen zu gebieten auf Deutsch, weil der Mann fing dann an, das Buschmesser zu schwingen. Nein, vorher muss ich noch sagen, dass Martin sagte, das ist ja interessant, dass du einen Mann immer bei dir hast, der das macht. Ich habe nämlich auch einen Mann bei mir. Es ist der Herr des Universums, Jesus Christus. Hier ist er. Er ist immer bei mir. Und als er das sagte, dann taumelte Proud, so stellte er sich vor, Proud heißt ja Stolz, das war der Name des Zauberers, rückwärts und schimpfte ganz laut. Und Martin sagte, was hast du denn gerade gesagt? Sagte er, ich weiß nicht. Das hat der Mann durch mich gesagt. Der hat geschimpft, laut geschimpft. Und dann fing er eben an, das Buschmesser zu schwingen. Und er wollte ihn immer so treffen, im Gesicht. Und Martin war schon ganz nah an unserem Buschhaus. Er konnte gar nicht mehr nach rückwärts gehen. Aber hat dann einfach geboten, dem Dämonen. Und der Proud hat versucht und versucht. Und als in dieser Sprache geredet, geschimpft, und auf einmal wurde er ganz still und sagte zu ihm, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss dich meinen Herrn nennen. Jetzt wissen wir nicht, hat jetzt der unsichtbare Mann das gesagt zu unserem unsichtbaren Mann, zu Jesus, muss dich an meinen Herrn nennen, oder er zu ihm. Auf jeden Fall hatte dieser Proud, das war der mächtigste Zauberdoktor in der ganzen Gegend, hatte dann so Angst vor uns, dass er 10 Jahre lang nicht mehr zu sehen war. Da war im Nachbardorf, lebte der, und jedes Mal, wenn wir darüber gingen und das Dorf besuchten, versteckte er sich im Haus. Solch eine Angst hatte er. Und für uns war das schon ein beängstigendes Erlebnis zuerst, aber dann dachten wir, wow, was für ein Einstieg. Gott hat uns gleich von Anfang an gezeigt, die Dunkelheit ist groß hier, aber habt keine Angst. Ich bin größer. Ich bin größer. Und
die Zeit davon.
Ja, Zeit. Und dann haben wir 20 Jahre dort gelebt mit den Leuten und da ist noch viel passiert. Wir haben es auch oft mit okkulten Mächten und besessenen Leuten zu tun gehabt. Und Gott hat immer wieder seine Macht gezeigt. Und nach 15 Jahren waren wir fertig mit der Übersetzung, hatten dann das Neue Testament übersetzt, eine Übergabefeier. Und dann gab es schon eine kleine Erweckung, weil der mächtigste Häuptling hatte sich bekehrt und er hat zu allen gesagt, ihr müsst eure alten Wege zurücklassen. Ihr dürft nur noch an Gott glauben. Aber dann sollte es nochmal 13 Jahre, also insgesamt fast 30 Jahre dauern, von Anfang bis zu der Zeit, wo der ganze Stamm sagte, wir müssen unser Leben Gott geben. Lieben, wir haben eine Stammesbekehrung erlebt. Also, und wir waren noch nicht einmal da. Da waren wir schon in Kanada, als die Dawawas uns benachrichtigt und sagt, ihr müsst kommen. Wir haben 2003 das Neue Testament feierlich übergeben. Jetzt wollen wir unser Leben feierlich übergeben. Und dann haben sie alle Geister ausgetrieben, haben sie Namen, seitenweise die Namen der Geister vorgelesen. Wir wussten gar nicht, dass es so viele gibt. Und der ganze Stamm hat sich bekehrt. Und dieser Proud, der am Anfang da war, der hat sich auch bekehrt über die Jahre hinweg. Und er und sein Bruder, das waren die mächtigen Zauberer dort. Und ich werde es nie vergessen, als wir uns dann verabschieden mussten von den Leuten, das war 2016, weinte der Bruder vom Proud, also der Proud war auch dabei, an meiner Schulter und sagte, oh Mama, wir haben uns Mama und Papa genannt, geht doch nicht weg, euch verdanken wir unser Leben. Nein, sie verdanken es Gott. Und wir sind so dankbar, was Gott dort gemacht hat und wie er seine Macht erwiesen hat.
Ja, und dann und es kam dann so, dass ein paar Jahre später wurden wir angefragt, zu den Hutterern zu gehen. Das ist auch nochmal eine extra Geschichte, wie das kam. Und da sind wir halt hin. Ich habe gar nicht gewusst, wir haben beide nicht gewusst, wer die Hutterer überhaupt sind. Die Amish, die kennt jeder, die sind so Touristenattraktionen, die Hutterer sind ein bisschen ähnlich. Und da sind wir nach Kanada gegangen oder USA zuerst, weil wir dort ein Arbeitsvisum bekommen hatten. Und haben dann Papua verlassen, arbeiten da zwar immer noch weiter ab und zu, gehen immer mal wieder hin, um da am Alten Testament noch weiterzuarbeiten. Auf jeden Fall waren wir in Nordamerika. Ich bin alleine zuerst hin, wir sind erst nach Deutschland hierher. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal rüber, guck, wo wir wohnen können und so weiter. Und dann sind wir dahin in den Nordwesten von USA, also Südwestkanada. Und das ist alles schweineteuer. Wir haben keine Wohnung gefunden, die wir uns leisten konnten. Wir haben auch kein Auto gehabt. Haus kaufen ging sowieso nicht. Und dann haben wir bei Freunden gewohnt. Die haben uns Freunde in der Gegend, die haben uns ihr Haus gegeben oder mir. Ich war ja alleine dort. Und haben gesagt, ja, du kannst mal hier wohnen eine Zeit lang. Und ich war da auch mehrere Wochen da, habe ihr Auto benutzt und so und habe überall rumgeguckt, wo wir mal wohnen können. Und dann habe ich auch Kontakt aufgenommen zu den Hutterern und gemerkt, die haben überhaupt null Interesse, gar kein Interesse an der Bibel. Die haben gesagt, ja, was machst denn du hier und das bauen wir doch nicht und wir kommen sowieso in den Himmel, weil die sind sehr überzeugt, dass sie in der Arche leben, das ist die richtige, die wahre Gemeinde, das seid nicht ihr, das sind die Hutterer, die sagen das so. Und geh mal wieder nach Papua, da hast du mehr zu tun. Und ich war so frustriert und so entmutigt, wir haben uns telefoniert manchmal und gesagt, du, vielleicht haben wir Gott einfach falsch gehört. Wir sollen überhaupt nicht hier sein. Wir sollen wieder nach Papua, da haben wir so viel Arbeit. Was machen wir hier eigentlich? Wir können ja nicht leben, wir haben da kein Geld, die wollen uns nicht. Und dann ist folgende Geschichte passiert. Als ich habe das Haus aufgepasst von unseren Freunden, die waren weg. Die haben einen Missionseinsatz im Ausland gemacht, und zwar in Deutschland. Und ich habe auf ihr Haus aufgepasst. Die haben hinten im Garten immer so viele Apfelbäume gehabt, Apfel- und Birnenbäume. Und haben gesagt, also Martin, die stellst du jeden Tag raus, das sind so Kisten, die machst du immer voll und stellst dir an den Straßenrand, damit Leute die mitnehmen können, umsonst. Dann habe ich das immer gemacht und eines Tages waren so viele Äpfel und Birnen sind runtergefallen, habe ich die alle aufgehoben und die Kisten waren voll und dann war da noch so eine Schubkarre, die habe ich dann auch voll gemacht und habe den Schubkarren da rausgestellt und bin dann einkaufen gegangen. Dann kam ich wieder zurück und dann war alles weg, Schubkarre war auch weg. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt haben die Schubkarre geklaut. Und wenn die Leute kommen, was sage ich dann? Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss den neuen Schubkarre kaufen. Dann bin ich zum Baumarkt, habe den schönsten Schubkarre gekauft, den ich finden konnte. Teurer Schubkarren. Und bin dann zum Haus zurückgekommen. Und als ich ans Haus zurückkam, habe ich gesehen, da waren zwei Leute, die haben gerade an der Tür geklingelt gehabt, die liefen gerade von der Tür weg. Und dann haben wir uns getroffen so in der Garageneinfahrt und da haben sie gesagt, bist du der, der hier wohnt und der das Schild hier, ach so, halt, ich hab noch ein Schild rausgemacht, das muss ich vorher noch erzählen. Als ich die Schubkarre verloren hatte, habe ich ein Schild rausgemacht an die Straße, bitte bringt den Schubkarren zurück, nur die Äpfel waren umsonst, ja. Und die haben mich dann gefragt, bist du derjenige, der das Schild dahin gemacht hat? Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben eine neue Schubkarre dabei für dich. Wir haben Schubkarren gekauft. Und dann habe ich gesagt, wie? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind hier vorbeigefahren und dann hat Gott uns aufgetragen, die haben nicht gewusst, dass ich gläubig bin. Die haben einfach gesagt, Gott hat uns aufgetragen, eine Schubkarre zu kaufen und dir zu geben und wir sollen dir Folgendes von ihm sagen. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Ach, da war ich richtig, wäre ich heute noch emotional, wenn ich daran denke. Dann habe ich die eingeladen, habe ich gesagt, ja, kommt noch rein, trinkt mal einen Kaffee mit mir. Haben gesagt, nee, das dürfen wir nicht. Wir sollen nur die Schubkarre abliefern und dir diese Nachricht geben. Und dann sind sie wieder weg. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Vielleicht waren es Engel. Auf jeden Fall, das hat dann so, dann habe ich gedacht, ja, Herr, jetzt verzeih mir, dass ich so gezweifelt habe. Wir machen das jetzt weiter und wir machen die Huttererarbeit. Und dann haben wir auch gemerkt mit der Zeit, die Hutterer, die brauchen gar keine Bibelübersetzung, die brauchen Jesus. Habe ich gleich abfotografiert. Als ich gestern hier reinkam in den Saal, habe ich da hinten gesehen, mehr Jesus. Habe ich gleich ein Bild gemacht, das schicke ich den Hutterern. Weil die brauchen mehr Jesus. Weil die sind so religiös, dass sie, die kennen Jesus nicht. Es geht alles nur um Gesetze, ja? Wie breit die Falten am Faltenrock sein dürfen, wie viele Punkte auf dem Kopftuch, das ist alles vorgeschrieben. Wie lang der Bart sein darf, welche Hosenträger man haben muss, welche Farbe. Und wenn man das alles richtig macht, sehr pharisäisch, dann kommt man in den Himmel, dann wird man gerettet. Die Hutterer, was die brauchen, ist das Evangelium. Die haben falsch verstandenes Evangelium. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein kleines, wenn ihr euch das mal vorstellen könnt, ein Bild, da ist ein Mensch, der läuft auf die Ewigkeit zu, ja, und über der Ewigkeit, da sieht er so eine Waage, da hat er immer eine Waage im Blick und denkt, ja, da wird dann alles aufgewogen. Wenn ich da ankomme, habe ich dann genug gemacht, war ich gehorsam genug, habe ich oft genug meine Bibel gelesen, habe ich genug getan fürs Reich Gottes, ja, komme ich da rein. Und eigentlich ist das Leben von Angst geprägt. Der ganze Leben, die ganze Nachfolge Jesu ist immer von Angst, weil man denkt, habe ich jetzt richtig gemacht, habe ich genug stille Zeit gemacht und all diese Sachen. Und wenn man dann mal merkt, dass es gar nicht darum geht, sondern dass Jesus alles gemacht hat. Jesus hat, wenn er euch euer Leben auf eine Zahlengerade vorstellt, ja, null, da fängt man an, ja, wird man geboren. Auf der linken Seite, da ist dann so das Negative, die Sünden. Auf der rechten Seite ist das Positive. Und die haben eine Vorstellung, dass wenn man zu Gott kommt, wenn man gläubig wird, dann setzt Jesus unser Sündenkonto auf null. Und ab dann muss man sich aber schön anstrengen, damit man ja dabei bleibt und dann auch nicht aus der Gnade rausfällt. Und das ist nicht so. Jesus hat nicht nur unser Konto auf null gesetzt, er hat unser Konto auch voll gemacht. Denn seine Gerechtigkeit, die er erarbeitet hat und die er geschafft hat, die ihm gehört, die gibt er uns. Und so sieht Jesus uns, so sieht Gott uns. Er sieht uns durch Jesus. Ja? Er sieht nicht, ja Martin, war nur 5 Minuten stille Zeit heute. Ja? Das macht er nicht, er sieht Jesus. Und wenn die Hutterer das kapieren, dass das Evangelium, dass Jesus alles für uns gemacht hat, dann sind die Gebote und so weiter immer noch wichtig, aber man befolgt sie dann nicht mehr aus Angst, um sich irgendwas zu verdienen, sondern man befolgt sie aus Dankbarkeit für das, was Jesus alles für uns getan hat. Und das wurde uns besonders deutlich an einer Geschichte dann bei den Hutterern. Da war ein Mann, der war extrem gesetzlich und extrem religiös, der hat allen immer das Leben schwer gemacht. Und dieser Mann heißt Heinrich. Und mit der Geschichte wollen wir aufhören, die wollen wir euch jetzt noch kurz erzählen, wie Jesus den verändert hat.
Jetzt haben wir nur noch 5 Sekunden Zeit.
Naja, die haben beim Lobpreis auch überzogen, dürfen wir auch hier.
Jetzt 2 Minuten. Minuten. Ich gucke, ob ich das hinkriege. Also, Schubkarren da links unten, habt ihr gesehen? Steht ein kleiner Schubkarren. Das war unsere Schubkarrengeschichte. Ist es nicht eine tolle Geschichte? Dann der Heinrich, der Traktor. Die Hutterer sind ja alle Bauern und haben große Traktoren und so weiter. Und es ist eine Männergesellschaft, Männerwirtschaft sozusagen. Die Frauen haben nicht viel zu sagen und das, so komme ich mir auch oft vor. Wir gehen dahin und ziehen uns genauso an wie die Hutterer, so ein bisschen wie die Amish, muss man vorstellen. Kopftuch von oben bis unten, bekleidet mit langen Kleidern und so weiter. Und oft ist es so, dass die Männer, die beachten mich gar nicht, die reden gar nicht mit mir. Wir sitzen zusammen gegenüber und sie beachten mich nicht, weil das ist einfach so, das ist eine Männergesellschaft, ja. Und unser Heinrich, ein Hutterer Mensch, Mann, stellvertretend für viele andere, die schon wirklich Jesus gefunden haben. Was hat sich verändert? Boah, das ist Wahnsinn. Vorher kam nur Gesetzlichkeit raus, Strenge, nicht beachten, nur die Männer im Blick. Da gehen wir hin und dieser Mann strahlt eine Gnade aus. Jeder zweite Satz, es ist alles nur Gnade. Er hatte einen Traum oder eine Vision, wo Jesus ihm erschien und gesagt hat, wer bist denn eigentlich du? Andere zu verurteilen, dich immer über andere zu stellen, denn geht es nicht uns auch so? Wir sagen jetzt, die Hutterer, die machen das immer, weil die müssen sich immer abgrenzen, aber eigentlich ist unser Herz genauso. Das war auch oft auf dem Missionsfeld. Wir stellen uns über andere, wir verurteilen sie und Gott sagt, weißt du nicht, dass meine Gnade unermesslich groß ist? Und er sah sich an einem seidenen Faden über dem Abgrund und Gott hat zu ihm gesagt, guck mal, ich kann einfach den Faden durchschneiden. Was bist denn du dann? Nichts, du kannst schreien, wie du willst. Meine Gnade ist unermesslich groß. Tue Gutes, jedermann. Und dann ist er wieder zu sich gekommen, aufgewacht. Und er war von innen heraus verändert. Er hat Jesus angenommen und wurde so ein demütiger Mann. Und er sieht mich an und sagt, meine Schwester. Und ich werde es nie vergessen, der letzte Besuch bei Ihnen. Die Hutterer, die sprechen meistens nur liturgische Gebete. Ist alles sehr liturgisch, sehr steif. Und wir standen hinter dem Knoblauchshed. Er war der Knoblauchmann, also der Gartenmensch und fürs Knoblauch zuständig und hatte uns dann einen Sack mitgegeben. Und wir haben gesagt, ach die Welt, wir müssen beten zusammen. Wir halten die Hände zusammen. Wenn ihr die Hunderer nicht kennt, könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, was das für ein Wunder ist. Zu dritt stehen wir da. Wir weinen und wir beten für diese Welt und dass wir doch Zeugnis sind, ein lebendiges Zeugnis von der Gnade Gottes. So werden Menschen verändert durch Jesus. Und ja. Halleluja.
Ja, und das ist uns dann auch immer selber nochmal ganz neu wichtig geworden, was dem Heinrich wichtig geworden ist, dass die Menschen wichtiger sind als alles andere. Wichtiger als meine Gesetze, wichtiger als meine Lehre, wichtiger als meine Theologie. Ich meine, irgendwo gibt es auch Grenzen, aber wir machen das manchmal so, dass wir die Menschen aus den Augen verlieren. Und für die müssen wir da sein, die Menschen lieb haben, zu denen Gott uns sendet. Und damit wollen wir jetzt Schluss machen und einfach dann euch das so weitergeben. Sammelt eure eigenen Gedenksteine, wo ihr Gott erlebt habt, ja, und baut euch dann irgendwo was auf. Am besten im Wohnzimmer. Wenn ihr dann Besuch kriegt, dann fragen euch die Leute, hey, was ist denn das? Und dann könnt ihr erzählen von großen Taten Gottes aus eurem eigenen Leben. Amen.
Amen.
Der Bär.